der Podcast der Cyberagentur. Der Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Ein Hammer ist ein Hammer ist ein Hammer. Naja, eigentlich müsste es, glaube ich, hier bei uns im Podcast eher heißen, ein Handtuch ist ein Handtuch ist ein Handtuch. Denn es ist ja tatsächlich so, je nachdem, was man mit einem Gegenstand macht, kann es gute oder weniger gute Folgen haben, ne? Einen Nagel in die Wand schlagen, dabei aus Versehen den Daumen treffen oder mit Absicht mit einem Hammer auf jemand anders losgehen. Und auch mit einem Handtuch kann man sich sicher nicht nur abtrocknen. Hallo zur Dezember-Folge von Per Anhalter durch den Cyberraum, dem Podcast der Cyberagentur. Ich bin Marcel Roth und wir nehmen uns ja einmal im Monat sozusagen an die Hand und reisen am zweiten Donnerstag durch den Cyberraum und stellen die Fragen zur Cybersicherheit, die sich womöglich erst in 10, 15 Jahren beantworten lassen. Und in dieser Folge geht es sozusagen um Hammer und Handtuch. Es geht um Technologien und wer sie wie nutzen darf, wer sie wie nutzen kann oder soll. Wissenschaftler nennen das gern Dual Use. Also was lässt sich mit einer Technik, mit einer Technologie anstellen? Etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Und ist die Frage im Cyberraum eigentlich überhaupt relevant? Darüber haben wir nämlich vor ein paar Wochen schon diskutiert beim Parlamentarischen Abend der Cyberagentur in Berlin, in der Parlamentarischen Gesellschaft, in dem Raum mit so ganz glitzernden Kronleuchtern, mit Blick über die Spree auf den Bundestag und das Regierungsviertel. Und in dieser Folge werdet ihr die spannendsten Aussagen von diesem Abend hören. Beim Parlamentarischen Abend saßen etwa so 70 Menschen im Raum, Bundestagsabgeordnete, ihre Mitarbeitenden, Vertreterinnen und Vertreter von Ministerien und von Sicherheitsbehörden. Und vorn saßen zwei Gäste und ich, und einer davon war Christian Hummert, der Chef der Cyberagentur, den kennt ihr aus Folge 1, und der andere war Uwe Kantner. Er ist Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, also EFI, und die EFI ist ein sechsköpfiger Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät, eben in Fragen zu Forschung und Innovation. Und Uwe Kantner ist auch noch Professor für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und auch ihr Vizepräsident. Und er beschäftigt sich wirklich mit Transformation, mit Innovation, mit Strukturwandel, also mit allem, was Deutschland und der Welt gerade zustößt oder was sozusagen gestaltet werden will. Seine Doktorarbeit hat der Uwe Kantner zu technischem Fortschritt, neuen Gütern und internationalem Handel geschrieben. Habilitiert hat er sich mit einer Theorie des technologischen Fortschrittes. Also der steht richtig im Stoff. Und das aktuelle Gutachten der EFI schaut wirklich auf Forschung und Entwicklung im militärischen und im zivilen Bereich. Ne? Militärisch, zivil, Dual Use. Den Link zum Gutachten gibt es natürlich in den Shownotes. Und als erstes habe ich bei der Veranstaltung Uwe Kantner gefragt, was er wirklich denn jetzt ganz konkret mal unter Dual Use versteht.
Ja gut, wenn man rein definitorisch vorgeht, ist Dual Use in zwei Bereichen zu nutzen. Punkt. Was die Bereiche sind, das kann man dann noch bewerten. Das eine kann ein krimineller Bereich sein, das andere ein nicht krimineller Bereich. Das eine kann ein ziviler Bereich sein, ein militärischer Bereich. Also ich sag mal, die Bereiche, da ist man ganz offen, wie die bewertet werden. Es ist nur wichtig, dass es zweimal genutzt wird. Wenn Sie jetzt Multiple Use haben, dann haben es halt mehrere Bereiche, eben nicht nur 2, 3, 4 oder 10. Und dann wird es eben 2, 3, 4 oder 10 Mal genutzt in bestimmten Bereichen. Bewerten, ja, das kann man natürlich machen, aber da muss man genauer hinschauen.
Und der andere Begriff aus dem Gutachten ist Spillover. Können Sie das genauso schnell erklären?
Ich kann Ihnen jetzt eine Definition geben, dann schütteln ja alle den Kopf. Also im Bereich militärische Forschung und zivile Forschung oder militärische Innovation, zivile Innovation ist der Begriff Spillover so belegt, dass man sagt, irgendwo werden militärisch Ideen entwickelt, diese Ideen wandern in den zivilen Sektor oder sie werden dort auch kreiert und irgendjemand kommt auf die Idee und sagt, das Prinzip kann ich aber für was ganz anderes auch noch verwenden, 1, 2, 5, 10 Mal, und dieser Fluss, diese Idee von der einen Verwendung, militärisch, in die zivile Verwendung, das nennt man dann Spillover. Bei Dual Use ist anders, da habe ich ein Objekt und das kann ich eben mehrfach nutzen. Da muss ein Spillover nicht unbedingt geflossen sein und ich habe halt ein Objekt. Also es ist ein bisschen ein Unterschied, aber die beiden sind komplementär zueinander.
Und finden wir vielleicht auch, Herr Hummert, an Sie, finden wir Dual Use und Spillover gut? Mögen wir das?
Naja, es ist der Auftrag der Cyberagentur, Dual-Use-Forschung zu finanzieren. Als wäre es ja schlecht, wenn wir das nicht gut fänden. Und ich glaube, der Begriff Dual Use wird häufig überbewertet. Es gibt sehr viele Objekte, die im Wesentlichen Dual Use sind. Also wenn ich ein Brotmesser habe, dann kann ich damit mein Brot schneiden. Ich kann auch andere Dinge zerschneiden. Das ist, wäre ein Dual Use gut. Jetzt reden wir zwar über Messerverbote, aber trotzdem ist es gut, dass es Messer gibt erstmal auf der Welt. Und ich glaube, wenn wir über den Schutz kritischer Infrastruktur reden, dann wäre es irgendwie komisch, nur zivile Krankenhäuser zu schützen und Bundeswehrkrankenhäuser würden gehackt werden. Dann ist es gut, dass die Technologie für alle Krankenhäuser eingesetzt wird. Und niemand würde es ja wollen, dass es Cybersicherheit auch für eine Waffe nicht gibt. Also wenn eine Fregatte der Marine gehackt würde und würde ferngesteuert von Kriminellen, ich glaube, das wäre eine ganz schlimme Sache. Also deswegen finde ich, der Begriff Dual Use verschwindet so ein bisschen, weil in diesem Cyber- und Informationsraum ist irgendwie alles Dual Use.
Herr Kanner, ich habe mir aus dem Gutachten eine Zahl rausgeschrieben, weil man kann das ja offenbar messen, ne? den Spillover-Effekt, ne?
Ist möglich.
Sie haben es geschrieben sozusagen. Ich versuche es mal vorzutragen. Wenn das US-Militär sozusagen $1 für Forschung und Entwicklung ausgibt, kommen im privaten Bereich für Forschung und Entwicklung zwischen 0,57 und 0,72 Dollar. Cent, ja, was ist da? Ja, genau, Dollar auch an, ne?
Ja, 0,7 der Dollar.
Haben wir sowas für Deutschland auch, so eine Erhebung mal?
Nein, wir haben die Daten dazu nicht. Ganz einfach. In den USA sind die Daten da, man kann es bemessen. In Frankreich geht es auch noch. In Deutschland haben wir die Daten nicht, in restlichen europäischen Ländern haben wir es auch nicht. Deswegen viele Studien zum Nutzen der militärischen Forschung dann für den weiteren zivilen Bereich werden in den USA gemacht. Ganz einfach.
Jetzt sind Sie beide Wissenschaftler und gucken doch mal auch von links und von rechts. Gibt es was, was definitiv gegen Dual Use spricht, aus Ihrer Sicht?
Naja, der Glaube, oder es könnte ja sein, dass es Technologien gibt, die ein sehr hohes Missbrauchspotenzial haben. Und dann muss man eben darauf achten, dass diese Technologien nicht in solche Hände fallen, wo sie missbraucht werden können. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche der beiden Seiten man den Missbrauch unterstellt, also der zivilen Seite oder der militärischen Seite. Aber ich glaube, das ist die Angst, die viele vor Dual Use haben.
Sag mal so, ich kann das jetzt ökonomisch bewerten. Ökonomisch ist das relativ simpel. Dual Use ist deswegen sinnvoll, weil man da versteht, dass man einmal fördert oder einmal F&E ausgibt und dann kommen zwei Verwendungen raus, ne, für zwei Bereiche. Wenn man das zweimal aufsetzen würde, einmal für den zivilen Bereich, einmal für den militärischen Bereich, gibt man doppelt so viel F&E aus. Das ist nicht effizient. Das macht keinen Sinn. Also das ist die Entstehungsseite. Was da hinten rauskommt, und das kann eine Innovation sein oder Innovationen, die schlecht sind oder die gut sind, das ist eine ganz andere Frage. Das entscheidet sich manchmal auch sehr, sehr viel später. Ich meine, nur als Beispiel, ob wir heute das Automobil noch mal so erfinden, wie wir es erfunden haben, weil es so viel Umweltverschmutzung macht, ist eine ganz andere Frage. Damals war gar keine andere Option. Also sagen wir mal, die Bewertung kann sehr viel später eintreten.
Sie haben gerade schon Frankreich und USA, hatten wir auch schon angesprochen. Ja. Gibt es noch Länder, wo Sie sagen, die machen das vorbildlicher als Deutschland? Ich habe im Gutachten noch über Israel was gelesen.
Das ist eine andere Geschichte, aber das kann ich dann nochmal erklären. Ich meine, dass es China macht und dass es Nordkorea macht und dass es Russland wahrscheinlich macht, ist wahrscheinlich ziemlich klar. Also die Länder, wo sehr stark in diesen Bereichen auch letztendlich sind. In Deutschland machen wir es jetzt tendenziell mehr und mehr. Die Cyberagentur ist ein wichtiger Player da drin. Ich finde das alles sehr gut, deswegen kann man das alles sehr, sehr positiv sehen. In Israel ist es eine andere Geschichte. In Israel ist der Wirkungskanal so, die jungen Leute, die jungen Frauen, Männer, die ins Militär eingezogen werden, werden in der Einheit 8200, Sie werden die kennen, werden die so gut ausgebildet, dass wenn sie nachher rausgehen aus dem Militär, an sich sofort ein Start-up machen können und in der Cybersicherheit oder ähnlichen IT-relevanten Bereichen sofort auch ein Vermögen machen können und damit ihr Leben abgesichert haben. Das ist aber auch, das ist natürlich auch irgendwo Dual Use, aber ein bisschen auf einen Umweg gedacht.
Genau, also weil es die Menschen sozusagen sind. Ne? Gibt es aus Ihrem Erfahrungsschatz, gibt es eine Technologie, die es, ich sag mal, ohne militärische Forschung nicht geben würde? Also wir wollen nicht über Abundance, haben Sie schon. Teflon fand es auch doof.
Also ohne jetzt eine statistische, genaue, exakte Zahlen dazu haben. Aber ich glaube, viel von dem Fortschritt, den wir heute haben, vom Computer und so weiter angefangen, hat ein hohes Element von militärischer Forschung zuvor gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, das ist die Story von Mazzucato und so weiter, die das ja irgendwie versucht haben aufzuarbeiten und zu zeigen, wie wichtig das letztendlich war.
Im Jahresgutachten, jetzt gucken wir nochmal genauer rein, was Sie geschrieben haben, im Jahresgutachten 2024 der EFI, da steht, Deutschland verzichtet bislang weitgehend auf die leistungssteigernde Wirkung von Spillovers und Dual Use, weil militärische und zivile Forschung so strikt getrennt seien. Aber auf Seite 37 verteilen Sie dann so ein Herzchen an die Cyberagentur und schreiben, die Cyberagentur ist eine der wenigen Ausnahmen. Warum ist das eine Ausnahme?
Naja, das ist genau dieses Konzept, dass Sie in einer Institution, von dir geleitet, beide Stränge zusammenbringen und sagen, ich fördere beides, manchmal gemeinsam, manchmal getrennt, das, je nach Projekt ist das so. Und dadurch ist der Befruchtungseffekt zwischen den beiden Linien so hoch, weil man ganz nah zusammen ist. Ich meine, es gibt auch Spillover-Effekte von hier nach Australien. Die sind aber relativ schwach gegenüber Spillover-Effekten innerhalb dieser Agentur. Und deswegen ist es wichtig, das ganz nah zusammenzubringen. Wobei nah nicht unbedingt geografisch heißen muss, das kann auch kognitiv nah sein, vom Verständnis her. Also gibt es verschiedene Nähekonzepte, die dafür sorgen, dass diese Befruchtungseffekte gut oder weniger gut funktionieren.
Vielleicht kann ich da was ergänzen. Es sind auch gar nicht nur die Forschungsergebnisse oder die Forschungsprojekte. Also was uns aufgefallen ist, ist, dass wir auch einfach sehr viele Menschen zusammenbringen, die sonst nie miteinander reden. Also wenn wir auf Veranstaltungen der Cyberagentur haben wir ja dann viele Leute aus der äußeren Sicherheit und Leute aus der Innensicherheit und Forscher, also auch klassische Leute aus der zivilen Gesellschaft, und dann sind die alle da und dann reden die miteinander und stellen die plötzlich fest, die haben die gleichen Probleme oder die haben ähnliche Ideen oder die arbeiten an ähnlichen Projekten und die hätten sich gar nie getroffen, wenn wir die nicht an einen Ort eingeladen haben. Und es gibt so ein paar Orte, wo Sicherheitsbehörde, ich weiß in der CITES, da treffen zum Beispiel Nachrichtendienste und die Polizei aufeinander und reden miteinander und stellen fest, dass sie ähnliche Probleme haben. Aber bei uns kommt noch die Bundeswehr dazu und es kommen noch Vertreter der Universitäten und von Start-ups dazu. Und plötzlich merken die, hey, lass uns das mal zusammen machen, weil wir machen eigentlich das Gleiche. Und das ist echt ein positiver Effekt, den man gar nicht in Geld messen kann, glaube ich.
Sie haben auf der Veranstaltung heute auch schon die DARPA angesprochen, Herr Hummert. Was fehlt denn der Cyberagentur, um sowas wie die deutsche DARPA zu sein? Und nicht nur Geld.
Naja, ich meine, Geld ist natürlich auch, also die Frage, wie wir Forschungsmittel vergeben in Deutschland, das ist schon eine Frage, aber das ist ja eher eine Frage, die Uwe Bohr berät und die er beantworten muss. Aber die DARPA hat halt die Möglichkeit, coole Events zu machen. Da kommen Startups hin, stellen ihre Dinge vor, kriegen einfach schon mal was. Also das ist alles sehr einfach. So eine klassische DARPA-Challenge, die gerade läuft, ist, wer den schnellsten Algorithmus für homomorphe Kryptographie entwickelt, bis nächstes Jahr im Mai, kriegt 100 Millionen Dollar. Sowas kann man in Deutschland halt nicht machen. Also das ist mit unseren Instrumenten, die wir so haben, an Vergabeinstrumenten nicht möglich. Und Deutschland ist halt auch sehr gut darin, das zu regulieren, wenn man diesen Markt sehr gut geschützt hat. Weil es könnte ja sein, dass ich irgendwie immer nur meinem Kumpel das Geld gebe. Und das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen ist es gut, dass das alles im Wettbewerb geschieht. Und wir machen ja diese Wettbewerbe. Wir sind aber relativ starr. Ich wäre einfach gerne schneller, flexibler. Und ich glaube, dann cooler ist, glaube ich, der Begriff, den ich suche.
Noch cooler. Dabei hat er schon Socken an, wo das Cyberagentur-Logo drauf ist. Und lila Turnschuhe. Herr Kander, ist das was, wo Sie sagen, man muss die Art, wie wir Forschung in Deutschland machen, verändern?
Ja, lassen Sie mich eine lange Geschichte ganz kurz machen. Deutschland war in den letzten 50 Jahren Weltmeister des Inkrementalismus. Das heißt, wir haben irgendwelche Technologien ganz fein immer wieder verbessert, hochperfektioniert. Es gibt keine besseren Autos als die deutschen Autos. Das haben wir alles gut gekonnt. Aber die Welt ist zurzeit anders. Zurzeit ruft die Welt nach radikal anderen Technologien in verschiedensten Bereichen. Und dazu ist unser Fördersystem und dazu ist auch, wie wir unsere Forschung machen, nicht gut genug aufgestellt. Und deswegen kam ja die Idee, eine Cyberagentur zu gründen, die Sprint zu gründen, um quasi das DARPA-Modell aus den USA hier rüber zu holen und es mal auszuprobieren, sage ich jetzt mal so. Dass man da vorsichtig anfängt und nicht gleich so groß anfängt wie in den USA, die ja auch, 4, 5 vier bis fünfmal so groß sind wie wir, ist wahrscheinlich schon auch klar, dass man ein bisschen vorsichtig ist, ist vielleicht auch ganz klar, obwohl es auch der deutschen Mentalität entspricht. Ein bisschen mehr Schub hätte ich mir schon vorstellen können. Aber gut, es gibt auch andere Interessen, es ist alles okay. Aber wie gesagt, wenn das gut läuft und ich habe das Gefühl, dass sowohl die Sprint als auch die Cyberagentur gut läuft, dann muss man schon drüber nachdenken, da nachher noch nachzuschießen und da auch mehr zu machen. Weil, sagen wir mal, wir sprechen ja immer von optimaler Betriebs- oder Produktions- oder Innovationsgröße und das haben beide Agenturen noch nicht erreicht.
Uiuiui, optimale Betriebs- und Innovationsgröße haben Sprint und Cyberagentur noch nicht erreicht. Die Agentur für Sprunginnovationen, Sprint in Leipzig, die ist ja vom Bundesforschungs- und Wirtschaftsministerium gegründet worden und sowas wie eben die Schwesteragentur der Cyberagentur vom Innen- und Verteidigungsministerium. Darüber reden wir noch. Klingt nach ganz großem Kino, ne? Denn Christian Hummert, der Chef der Cyberagentur, hat sich ja dazu eine etwas andere Meinung als Uwe Kantner, würde ich mal schätzen. Aber nochmal kurz den Puls runterfahren. Ich glaube, eine andere Frage ist auch entscheidend, ja. Was kann denn die deutsche Forschung leisten, ja? Denn sowohl die Cyberagentur als auch die Sprint beauftragt ja Forschung, also am Ende Forscherinnen und Forscher an Universitäten oder Hochschulen. Und manche deutsche Unis haben sich vor Jahrzehnten ja so Regeln gegeben und nach diesen Regeln dürfen sie nicht militärisch forschen. Das sind die sogenannten Friedensklauseln. Die RWTH Aachen zum Beispiel, in ihrer Grundordnung steht, habe ich mal rausgesucht, Zitat, die RWTH verfolgt ausschließlich friedliche Ziele und leistet insofern ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt. Nach meinem Verständnis könnte die Cyberagentur wohl eben nicht mit der RWTH Aachen zusammenarbeiten. Und auf dem parlamentarischen Abend habe ich Uwe Kantner von der EFI deshalb gefragt, wie problematisch ist denn eigentlich so eine Friedensklausel von Universitäten heutzutage?
Zivilklauseln sind menschengemacht. Es gibt Situationen, wo das sinnvoll war, möglicherweise sowas aufzusetzen. Die Zeiten haben sich aber geändert. Man darf durchaus nochmal drüber nachdenken, ob man solche Zivilklauseln braucht und quasi auch, wie sie ausformuliert sind. Sie haben das gerade von Aachen vorgelesen, das finde ich ziemlich klar formuliert. Ich habe mir vor kurzem die von der Uni Jena angeschaut, die ist sehr viel wachsweicher, um es mal so auszudrücken, so formuliert. Also da kann man sehr viel rechts und links daneben machen. Also sagen wir so, das ist, glaube ich, man muss über diese Zivilklausel neu nachdenken, vor allem vor dem Hintergrund von Dual Use. Und für mich ist eigentlich ein Grund ausschlaggebend, das nochmal nachzudenken. Mir hat ein Kollege aus der Uni Jena alles möglichen Produkte und was weiß ich gezeigt, Gläser gezeigt, die Dual Use sind. Die können Sie im zivilen Bereich als Schutzglas nehmen, Sie können sie beim Panzern genauso einsetzen. Und sagt dann, na, und jetzt auf einmal, das habe ich vorher überhaupt nicht für Panzer gemacht, auf einmal kommt jemand auf die Idee, jetzt kann man es auch für Panzer einsetzen und sofort bin ich quasi auf der anderen Seite und dann darf ich das als Uniprof nicht mehr machen. Das kann nicht sein. Also mit dem Dual Use ist ein Konzept auf den Weg gebracht worden, mit dem man so eine einfache Zivilklausel nicht mehr formulieren kann. Man kann durchaus darüber nachdenken, dass keine Giftstoffe an Universitäten erforscht werden sollen. Da kann man mit mir reden. Aber solche Dinge wie so ein Glas oder wie KI, was wir hatten, das geht einfach nicht. Das kann man so nicht machen. Das ist eine extreme Verhinderung des Fortschritts.
Hey, Hummert, gab es schon so einen Fall, wo Sie mit einer Forschungseinrichtung nicht zusammenarbeiten konnten, weil so eine Klausel da?
Ja, mehrfach. Also wir hätten einige Projekte gerne vorangetrieben und das war nicht möglich. Zum Beispiel die Universität Potsdam hat Geld von uns abgelehnt, also weil sie das nicht mit ihren Regeln vereinbaren kann. Ich bin da aber auch, dann ist es so. Also solange es einen Markt gibt, also ich bin dafür, dass die Leute sich selber Regeln geben können, auch die Universitäten können sich selber regeln können. Das war für den Professor genauso schade wie für mich, aber weil wir uns eigentlich gut zusammenpassten, so wissenschaftlich und technologisch, aber ich meine, selbstverständlich kann so eine Uni sich so eine Regel geben.
So, ein Haken. Und jetzt der Blick auf die Cyberagentur und die Sprint. Und dabei gibt es ja auch noch, muss man auch mal sagen, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation gibt es auch noch, DATI. Und es gibt die Fraunhofer-Institute und etliche andere Forschungseinrichtungen in Deutschland. Gehören da vielleicht einige zusammengelegt? Als ich vor dem Abend mit Uwe Kantner von der EFI telefoniert hatte, war ich ja wirklich überrascht. Er würde nämlich die Cyberagentur und die Sprint zusammenlegen.
Ich argumentiere jetzt rein ökonomisch. Wenn Sie zwei Einheiten haben, die ein ähnliches Ziel verfolgen und die gleichen Ressourcen einsetzen, um das zu tun, lohnt es sich durchaus, die zusammenzulegen. Es macht keinen Sinn, die Cyberagentur mit der DATI, wenn sie denn existieren würde, zusammenzulegen. Das ist ganz unterschiedlich. Oder mit Fraunhofer. Das ist ganz was anderes. Das kann man nicht zusammenlegen. Doch bei der Cyberagentur und bei Sprint könnte ich mir schon vorstellen, dass verschiedene Elemente gemeinsam gefahren werden, obwohl man natürlich dann in den verschiedenen Teilbereichen durchaus unterschiedliche Strategien hat. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man es zusammenlegt, aber da habe ich mit Christian einen Dissens.
Ja, also ich sehe überhaupt gar keine Überschneidungen. Also außer, dass wir beide irgendwie das Wort disruptiv haben und irgendwie nach disruptiven, also nicht inkrementellen Innovationen suchen, haben wir einen sehr unterschiedlichen Auftrag und sehr unterschiedliche Instrumente. Also die Cyberagentur macht wagnisbehaftete Forschung, 10 bis 15 Jahre in die Zukunft gedacht, Technologiereifegrad 1 bis 4. Die Sprint soll Technologien im Tal des Todes, also Technologiereifegrad 5, entdecken und bis zur Produktreife weiterentwickeln. Also das heißt, die Sprint wäre dazu da, Projekte, die nach der Cyberagentur gescheitert sind, die nicht mehr verwendet werden, irgendwie doch noch zu retten. Ganz anderer Auftrag. Die haben ganz andere Instrumente. Also die Sprint gründet diese GmbHs aus, beteiligt sich an Unternehmen. Wir haben das Vergaberecht. Die Sprint hat einen ganz anderen Auftrag. Die Sprint hat den Auftrag, Wirtschaftsförderung zu machen, Forschungsförderung zu machen, Innovationen auch zu kapitalisieren, also irgendwie daraus wirtschaftlichen Erfolg zu gründen. Wir haben den Auftrag, passende Technologien für die Bundeswehr und die Behörden der inneren Sicherheit zu entwickeln. Ich sehe da ganz wenig. Und ich bin auch diese ganzen Zusammenlegen, Diskussionen so ein bisschen leid. Also man kommt mir immer mit diesem Wimmelbild. Ist das eigentlich wirklich immer gut, so Dickschiffe zu haben und die Behörde kriegt dann noch eine Abteilung und noch eine Abteilung und noch eine Aufgabe und Riesenverwaltungsquoten, oder wollen wir vielleicht mal so ein paar kleine Schnellboote? Also es gibt in der Cyberagentur keinen einzigen Mitarbeiter, der sich langweilt. Und in der Sprint hoffe ich auch nicht. Und wenn man die jetzt zusammenlegt, könnte man ein Geschäftsführergehalt sparen. Also wo ist da wirklich der Mehrwert? Sollen wir nicht vielleicht Dinge, die funktionieren, und ich glaube, die Cyberagentur funktioniert und die Sprint feiert morgen ihren 5. Geburtstag und ich bin mir sicher, Rafael Laguna wird mir auch erzählen, dass das da alles funktioniert, dann lass die doch mal laufen, oder?
Es gibt eben dieses Konzept der Verbundeffekte, wo du sagst, du hast ungefähr ähnliche Ressourcen, du musst sie nicht zweimal ausgeben. Es ist nicht genau zweimal, da sind wir uns schon einig. Mhm. Und dadurch kann ich was einsparen, kann dadurch ökonomisch effizienter agieren. Mhm. Aber ich meine, man muss natürlich ganz genau hinschauen. Du hast sehr schön erklärt, wo die Unterschiede und so weiter sind. Aber auch da sehe ich durchaus Potenziale, wie man es zusammenfügen könnte. Mhm. Aber ich werde mich jetzt dafür jetzt nicht umbringen, dass wenn die zwei nicht auseinanderbleiben, bleiben sie auseinander. Hauptsache, ihr seid erfolgreich.
Ich schaue mal hier mit großen Augen in die Runde, ob jemand sozusagen gerade aus dem Haushaltsausschuss vielleicht kommt und noch was zu sagen oder zu fragen hat.
Sehr gerne.
Ansonsten, weil das ja die letzte Folge im Jahr ist, die wir hier beim Podcast Per Anhalter durch den Cyberraum machen, hätte ich im Normalfall dich gefragt, was sozusagen wünschen Sie sich von Entscheidungsträgern? Jetzt dürfen Sie sich natürlich von jemandem anders im Dezember was wünschen.
Vom Nikolaus, oder was soll ich jetzt?
Nikolaus, da gibt es ja noch anders. Also gibt es noch einen Wunsch sozusagen, Herr Kantner, Herr Hummert, wo Sie sagen, den würde ich gerne noch erfüllt sehen jetzt an Weihnachten. Das ist Ihnen zu doof, die Frage, Herr
Kantner. Nein, ich merke das schon. Ich überlege gerade, soll ich jetzt was sagen, was in diesen Raum passt, zu dem Thema passt, oder soll ich das sagen, dass ich mir wirklich wünsche?
Im Idealfall wäre das ja dasselbe.
Wir können was konstruieren, irgendwas fällt mir schon ein. Aber sag mal, was mir wirklich wünschen würde, ist, dass in dem ganzen forschungs- und innovationspolitischen Geschäft die Koordination der verschiedenen Ministerien viel besser funktioniert und das Potenzial, was Deutschland hat, endlich auf die Straße gebracht wird. Also ich meine, ich verzweifle in meinem Leben selten, aber da bin ich nah dran zu verzweifeln, weil es ist alles da, es wird nur nicht klug koordiniert. Fragezeichen, warum so?
Also wenn ich mir was wünschen darf, ist das, glaube ich, weniger Bürokratie. Also es wirkt wirklich alles ab. Also mangelnde Digitalisierung und extreme Bürokratie macht also das Leben so schwer. Also wenn ich sehe, was wir alles tun müssen, wie viele Berichte wir schreiben müssen und wie Dinge funktionieren, und wenn ich mit anderen Behörden zusammenarbeite oder wenn ich höre, wir haben das digitalisiert, ich muss den Urlaubsantrag ausdrucken, unterschreiben, scannen und per E-Mail weiterschicken und jemand glaubt, das sei ein digitaler Prozess, da fehlt mir alles. Und das würde ich mir wirklich von Entscheidungsträgern wünschen, dass wir mal die Hälfte aller bürokratischen Gesetze und dieses Misstrauen gegen alles abschaffen. Es gibt so viele sinnlose Fragen, auf die ich in meinem Leben privat und im Dienst gearbeitet habe. Warum muss ich in jeder Steuererklärung ankreuzen, ob ich in der Rheinschifffahrt tätig bin? Das ist doch, wie oft haben Sie das in Ihrem Leben alle schon gesetzt, dieses Kreuz? Wie viele tausende Kreuze sind in diesem Raum entstanden, wo Sie jedes Jahr neu Nein ankreuzen? Das ist doch Unfug.
Wir haben doch noch eine Frage. Friederike Dahns, Abteilungsleiterin beim Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium. Sie sind angesprungen bei Herrn Kantner gerade, ne?
Ich wollte vielleicht noch mal einen anderen Ton reinbringen in das große Mitleid, was wir immer mit uns haben in Deutschland. Ich war vergangene Woche in den Vereinigten Staaten und in einem der größten Forschungslabore der USA mit einem Riesenetat. Und was haben die Kollegen zu mir gesagt? Sie beneiden mich um das Fraunhofer-System in Deutschland. Sie würden sich so sehr wünschen, sie hätten das. Und dann haben sie noch gesagt, ihr seid so spitze in so vielen Technologien, redet euch nicht immer selber schlecht. Das hat mir sehr viel Mut und Zuversicht wieder mitgegeben für all die Herausforderungen, die dann ja doch vor uns liegen, die wir nicht schönreden wollen. Aber das ist der Blick eines sehr großen Partners auf uns und das fand ich äußerst positiv.
Das ist doch auch ein schönes Abschlusswort. Frau Dahns, vielen Dank. Und danke auch Professor Uwe Kantner von der EFI-Kommission und danke Christian Hummert. Und ich sage jetzt einfach mal guten Rutsch bis im nächsten Jahr. Dankeschön. Dankeschön. Der Parlamentarische Abend der Cyberagentur in Berlin und die Frage, warum Dual Use wichtig ist. Mit Uwe Kantner, dem Chef der Expertenkommission Forschung und Innovation der EFI und dem Chef der Cyberagentur Christian Hummert. Und natürlich muss ich auch euch wünschen, mache ich natürlich gern, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da hören wir uns nämlich wieder im Podcast der Cyberagentur.
Der Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Mein Name ist Paula Fiewig und ich leite das Referat Mensch-Maschine-Interaktion. In dem Bereich beschäftigen wir uns damit, wie Menschen mit Maschinen oder Computern kommunizieren können oder interagieren können. Und das geht von Benutzeroberflächen über virtuelle Realität oder Augmented Reality bis zu Anwendungen in der Industrie oder die Arbeit mit Roboterarmen. Und ganz konkret haben wir ein Projekt zur sicheren neuronalen Mensch-Maschine-Interaktion, wo wir uns mit Hirn-Computer-Schnittstellen beschäftigen. Und dazu werde ich im nächsten Podcast mit unserem Auftragnehmer Thorsten Zander mehr erzählen.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.